Aber schön, dass du sagst, es ist natürlich immer schwer zu messen, woher kommt jetzt der dedizierte Lead. Kann man schon messen, ne, wenn man es abfragt. Aber im Endeffekt, du hast recht, das ist eine Synergie aus verschiedenen Trust-Elementen. Und das ist ja auch das, was so diese klassische Trusted-Advisor-Rolle heutzutage auch irgendwie ein Stück weit darstellt. Du hast eine gewisse Außenrepräsentation durch Value Creation, wie du sagst, mit eurem Podcast, Konferenzen, Aufzeichnungen davon. Und das hebt euch natürlich als Unternehmen auch nach vorne. Ne? Das ist aber nichts, wo du direkt misst, dadurch kommt jetzt der Lead, sondern das ist eher der Nebeneffekt, weil vielleicht Leute, die die Konferenz besuchen, dich im Hinterkopf behalten und dann vielleicht entsteht da irgendwann mal ein Lead raus. Und generell im IT-B2B sind die Sales-Zyklen ja teilweise mitunter sehr lang. Ne? Das kann dann mal 6 bis 9 Monate dauern, bis dann ein dediziertes Closing zustande kommt. Wenn ihr jetzt zum Beispiel die Pentests macht, jetzt gehe ich mal davon aus, ohne euer Geschäftsmodell exakt zu kennen, dass das bei euch größtenteils wahrscheinlich auch once-off sein wird. Gebe ich mal an, typisches Projektgeschäft, ne? Da hängt ein gewisses Preisschild, je nach Unternehmensgröße. Würde mich grundsätzlich einfach interessieren, habt ihr auch eine MRR-Komponente, wo ihr auch wiederkehrende Umsätze generiert oder kämpft ihr um den Auftrag zu Auftrag? Wie ist das bei euch?
Gemischt. Also wir haben recht viele Kunden, die tatsächlich dann mal so einen Pentest machen, weil irgendwie ein Lieferant das fordert oder weil ein Gesetzgeber das fordert oder weil, weiß ich nicht, der neue IT-Leiter auf die Idee gekommen ist, ein Pentest macht vielleicht mal Sinn. Was wir aber auch gerade jetzt so, ich würde sagen, in dem letzten halben Jahr extrem merken, ist die Veränderung der Regulatorik. Also gerade auch, wenn man den Ausschreibemarkt beobachtet, wir nehmen an recht vielen Ausschreibungen teil, die sind alle mittlerweile sehr langfristig aufgebaut, dass sowas wie Rahmenverträge vereinbart werden, weil man soll ja regelmäßig zum Beispiel den Penetrationstestanbieter wechseln, damit nicht immer der gleiche da drauf guckt, damit man auch mal so ein bisschen eine andere Meinung sich einholt. Aber das BSI empfiehlt zum Beispiel, dass man das mindestens alle 3 Jahre einmal wechselt, auch so ein Prüfer alle 3 Jahre einmal wechselt. Und in den nächsten 2, 3 Jahren, dass man dann erstmal einen festen Partner mit im Boot hat, der einen vielleicht nicht nur bei Penetrationstests, sondern auch als externer ISB oder mit Phishing-Simulation oder sowas unterstützt, da merken wir schon gerade, dass auch der Markt nach langfristigeren Bindungen sucht. Und das ist natürlich für uns auch total interessant, weil das ist auch ein größerer Mehrwert für den Kunden, weil man dann viel besser in dieses Sparring gehen kann. Ich kann ja jetzt einen Pentest machen, ich gehe in die Firma, finde einige Sachen, schiebe denen den Bericht zu, biete vielleicht 2, 3 Wochen später nochmal den Retest an. Und wenn ich dann nie wieder was von dieser Organisation höre, fühlt sich das irgendwie nicht so hundertprozentig richtig an, sondern der richtige Weg wäre dann ja, nächstes Jahr vielleicht nochmal eine spezielle Sicherheitslücke sich anzugucken und dann vielleicht zum nächsten Netzwerksegment zu gehen, zu der Tochterfirma und so gemeinsam zu erarbeiten, dass das Sicherheitsniveau höher wird. Und da merken wir gerade, dass das von diesem klassischen Projektgeschäft, so wie du gerade sagtest, einmal quasi rein, Bericht abgeben und wieder raus und nie wieder was hören, deutlich mehr zu langfristigeren Bindungen geht.
Spannend zu hören, finde ich auch sinnvoller, weil ich denke mir das ganz oft, wenn du jetzt einen Pentest durchführst, dann machst du das, du übergibst das und dann hast du, wie du gerade gesagt hast, eventuell einen Retest, aber das ist ja auch wieder ein Upselling, wieder eine Investition am Ende des Tages. Ich glaube, am Ende des Tages braucht es eine Begleitung, einen Sparringspartner, der halt auch über einen längeren Zeitraum letztlich auch da ist und vielleicht auch einfach nur regelmäßige Check-ins mit den IT-Lern macht, wie geht's mit der Implementierung voran, wie so ein Rechenschaftsbuddy. Ne? Der das Ganze einfach begleitet, weil ich kann mir vorstellen, bei vielen Unternehmen, wir merken es ja selber bei unserem Cyber-Incident-Zeugs, wenn du dann die Unternehmen plötzlich 6 bis 12 Monate später nochmal in irgendeinem Kontext siehst, auch im technischen Zusammenhang, da hebst du die Hände hoch und denkst dir, ihr habt absolut nichts verändert, ne? an der Situation, die ihr da habt, erwartet aber andere Ergebnisse. Okay, spannend, okay. Ja, was haben wir noch? Ich schaue mal ganz kurz auf meine wunderschöne Fragenliste, die ich vorbereitet habe. Keine Angst, ich werde nicht alle fragen. Genau. So, ja, dann Thema Systematisierung. Ich glaube, du hast vorhin was angesprochen, was ich ganz interessant finde, dass du gesagt hast, Skalierung ist für IT-Unternehmen jetzt zum Beispiel, dass ihr sagt, der wächst von 30 auf 100 Mitarbeiter, ne, nur schwer möglich. Warum glaubst du, ist das so? Erste Frage. Zweite Frage. Was habt ihr bis jetzt implementiert, um eine gewisse Standardisierung dort reinzubringen? Das heißt, jetzt Vertriebsprozesse, Angebotsprozesse, ist das alles gestreamlined?
Ja, also ich glaube, das liegt nicht daran, dass wir im IT-Business unterwegs sind, dass dieses exponentielle Wachstum unüblich ist, sondern dass wir klassischen Dienstleister sind. Ich meine, wir können unsere Mitarbeiter, also die Anzahl der Mitarbeiter weiter aufbauen und ausbauen, wenn wir neue Projekte gewinnen und am besten natürlich auch langfristige Projekte. Weil, also muss ich dir nicht erzählen als Geschäftsführer, wenn wir jetzt ein Riesenprojekt bekommen, was uns das nächste halbe Jahr 10 neue Mitarbeiter komplett auslastet, super. Nur, genau, wenn dann kein Folgeprojekt kommt oder nicht die Anzahl an neuen Kunden dazukommt, ist es natürlich ein extrem hohes wirtschaftliches Risiko. Genau, also wir merken, der Bedarf an unserer Dienstleistung im Bereich der IT-Sicherheit, der nimmt weiterhin zu und der wird auch vermutlich durch die Gesetzgebung, das wage ich mal ganz mutig zu prognostizieren, weiter zunehmen, sodass wir weiter wachsen können, aber nicht exponentiell, weil also da ist das wirtschaftliche Risiko, sich einfach mit großen Projekten zu verheben, ja, stand jetzt einfach zu hoch. Deswegen vermute ich, dass wir weiterhin eher linear gesund wachsen, anstatt da jetzt exponentielle Sprünge zu tun. Wir tun aber einiges dafür, dass wir weiter wachsen können und dass wir dann auch wirklich irgendwann mal, ich sag mal, 50, 60 Mitarbeiter werden können. Wir sind selbst nach der 27001 zertifiziert. Also ich meine, das wäre, also wir beraten in dem Kontext, das wäre recht blöd, wenn wir selbst nicht hätten. aber auch die 9001, also die ISO 9001 ist ja fürs Qualitätsmanagement ein sehr prozessgesteuertes Managementsystem. Da sind wir jetzt anderthalb Monaten, glaube ich, frisch erst zertifiziert worden, dass wir diese Thematiken, die wir durchführen, Onboarding, Vertrieb, Angebot erstellen und all diese täglichen Sachen wirklich in Prozesse gießen, dass wir Verantwortliche für diese Prozesse haben, Stellvertreter dafür haben und dass das alles ja deutlich geordneter und strukturierter läuft als, also ich habe jetzt das große Privileg, dass ich noch unsere Startup-Zeit vor 6 Jahren mitbekommen habe. Also ich bin sehr froh, dass Mitarbeiter, die jetzt zum Beispiel am 1.10. bei uns anfangen, ein anderes Onboarding genießen dürfen als ich damals. So, also ich hatte auch total Spaß bei meinem Onboarding, weil keiner wusste so richtig, was jetzt los ist. Und das ist heutzutage halt nicht mehr so. Und da versuchen wir wirklich tagtäglich besser zu werden, einfach die Strukturen zu schaffen, dass wir kein Startup mehr sind, sondern wirklich einfach ein kleines Unternehmen aus Gelsenkirchen, das genau nicht mehr zu viele Startup-Vibes hat, sondern auf gesunden Füßen steht.
Das erinnert mich an eine Kleinigkeit. Ich habe mal von der Zeit einen TED-Talk gesehen von den Gründern von Y Combinator aus den USA. Und der hat einen Vortrag darüber gehalten, die haben quasi analysiert die 3.000 oder 4.000 Startups, die sie da aufgebaut haben, was denn die wichtigsten Erfolgsfaktoren dieser Startups waren. Und jetzt denkt man natürlich instinktiv so, die Idee, ne? Die Gründer, ne? So denkst du so ursprünglich, aber das, was sich rausgestellt hat, die wichtigste Komponente für den Erfolg war Timing. Und das sehe ich bei euch letztlich ein Stück weit auch so. Ihr habt momentan ein wunderschönes Momentum, das natürlich durch diverse Regulatorien, die jetzt auch durch NIS 2 und Co. aufschlagen, ne, euer Geschäftsmodell natürlich auch unglaublich geboostet wird. Das heißt, ihr sitzt in einem Boot, das Vollgas in die richtige Richtung fährt. Ne. Schön zu sehen. Das kann man natürlich sagen, aber das ist, glaube ich, einfach ein Problem, was wir natürlich im Dachbereich gerade auch wirtschaftlich erleben, ne, dass es andere Branchen ganz anders trifft. Die stark gebeutelt werden, man sitzt da natürlich mit dem, was ihr macht, gerade in einem Cyber-Thema, aber auch Awareness-Thema, da hast du halt die nächsten Jahre wirklich viel zu tun. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen Learning für die Zuhörer, sich auch auf gewisse Marktbedingungen einzulassen, die förderlich sind, dass du nicht gegen Windmühlen läufst am Ende des Tages, ne, wenn du was aufbaust. Okay, so, jetzt noch ein, zwei private Fragen, mein Lieber. Und zwar, beziehungsweise Ratschläge und Zukunftsaussichten heißt das hier in meiner wunderbaren Übersicht. Welche 3 Fehler sollte jedes IT-Unternehmen vermeiden, wenn es skalieren möchte?
Boah. Die Frage hätte ich mir vorher stellen sollen. Boah, die so spontan, das ist gar nicht so einfach. Welche 3 Fehler sollte ein IT-Unternehmen machen, bevor es fertig ist? Also, Also war die Frage gestellt, dass die Fehler nicht gemacht werden sollen oder gemacht werden sollen?
Interpretier es frei.
Du kannst
auch einfach so, wenn man vielleicht einfach von euren eigenen Learnings als Unternehmen der letzten Jahre, wo habt ihr gemerkt, hey, das war echt ein Riesenfehler, in die eine oder andere Richtung zu laufen oder das Thema zu verfolgen, das Angebot zu verfolgen, wo ihr wirklich gemerkt habt, das war absoluter Käse zum Beispiel.
Ah, okay, also zwei Sachen fallen mir ein. Vielleicht beim Erzählen fällt mir vielleicht noch eine dritte ein. Zu schnell wachsen. Also tatsächlich dieses, ich habe die Mitarbeiterzahlen nicht mehr genau im Kopf, aber ich sage einfach mal so für eine Größenordnung, dass wir von 15 Mitarbeitern in einem Monat dann so ungefähr 3 oder 4 Leute eingestellt haben. Also wirklich dann, genau, ich konnte es an deiner Reaktion in der Webcam schon sehen, da hat man dann ja irgendwie, weiß ich nicht, auf jeden Fall einen 2-stelligen Prozentansatz an Wachstum. Das funktioniert nicht. Die Personen, die bekommen kein strukturiertes Onboarding, wie sie es verdient hätten. Die können nicht abgeholt werden, was deren Aufgabe ist, welche Erwartungen in diese Position jetzt gesteckt wird, wie die Organisation funktioniert. Und das nimmt dann ganz schnell Eigendynamiken an, die bekommt man nicht mehr eingefangen. Also das mussten wir auch feststellen, dass zu schnelles Wachstum einfach nicht hilft. Also das ist vielleicht kurzfristig schön zu sagen, wir sind 50 Mitarbeiter, aber das hilft langfristig auf gar keinen Fall. Im gleichen Atemzug geht so ein bisschen in eine ähnliche Richtung, dass man Projekte annimmt oder bespielt, die nicht zu 100% der Fit der eigenen Organisation sind. Also
super, super wichtig.
Also total spannend, gerade als wachsende Organisation. Wenn man sich irgendwie im Markt festigen will, ist der Hang ja schnell dazu zu sagen, ja, kriegen wir hin, ja, machen wir mit. Weil also ein Angebot auszuschlagen, ist ja wirklich gerade in der Gründungsphase super schwierig. Aber wenn es nicht der Fit ist von den Leuten, die man da hat, dass nicht deren, also unsere Pentester, die brennen alle fürs Pentesting. Und wenn ich denen jetzt sagen müsste, ja, ihr müsst aber jetzt morgen beraten und ein internes Audit durchführen, die würden zu Recht mir an die Gurgel springen. Also das wollen die nicht, das ist nicht deren Aufgabe und dafür sind die hier auch nicht da bei der USF. Und dass man da guckt, dass man wirklich Aufträge annimmt oder versucht zu bespielen, die bestmöglich zu der Organisation fitten. Das geht nicht immer zu 100%, aber man darf das nicht aus den Augen verlieren. Das sind so die zwei Sachen, die mir sehr spontan eingefallen sind. Ja, ich glaube, ich würde es dabei belassen. Ich glaube, es ist eine ganz gute Geschichte, die man so in die Richtung erzählen kann.
Zwei sehr, sehr wichtige Punkte angesprochen. Tatsächlich, ich meine, schnelles Wachstum kann funktionieren, wenn die richtigen Onboarding-Prozesse implementiert sind. Ob das jetzt ein videogeführter Onboarding-Kurs für einen Mitarbeiter ist, ne, mit einer Wiki, wo er genau sieht, so läuft die Struktur bei uns, das sind deine Tools, das ist dein Setup. Ne? Das ist grundsätzlich schon Thema, wenn du halt 4, 5 Leute auf einen Schlag dazu nimmst, weil du halt ein großes Projekt hast und du hast keine Strukturen dahinter, das fliegt dir um die Ohren. Das ist dann nur noch Chaos, weil du den ganzen Tag versuchst, irgendwelche Brände zu löschen. Die Mitarbeiter sind auch ein bisschen lost, weil die auch noch nicht klar wissen, so, was mache ich jetzt eigentlich, was ist mein Scope of Work? Bin ich zu 100% bei dir. Zweiter Punkt, und das ist, glaube ich, noch viel, viel, viel wichtiger, auch für alle Zuhörer, Konzentration auf das Kerngeschäft. Und in 90% der Fälle Nein sagen ist 10-mal besser. Weil das rupft dich sonst, und das habe ich früher den Fehler genauso gemacht, wo ich vor 15 Jahren dem ganzen Zeug angefangen habe, gerade als Startup. Du ziehst dir jeden Auftrag, du denkst, oh, das ist gut, na, da könnten wir ein Webdesign machen. Da könnten wir den Computer von Tante Emma reparieren. Da könnten wir das machen, weil die Flut an Leads, die du kriegst, ist doch recht breit. Und das führt eigentlich im Endeffekt nur dazu, dass du selber keinen Fokus hast, du kannst nicht standardisieren und du kannst auch nicht brillant und exzellent sein in dem, was du tust. Wie du gerade schon meinst, mit dem Pentester, den plötzlich Beratungsprojekte machen, das bringt vor allen Dingen Kunden nichts. Ne? Und du hast die schlimmste Zeit deines Lebens. Ja, fühle ich. Okay, dann zweite Frage noch. Wo siehst du persönlich die größten Chancen im IT-Sicherheitsbereich in den nächsten 5 Jahren? Sagen wir mal, wir haben jetzt hier jemanden, der zuhört und über eine Neupositionierung nachdenkt. Wo glaubst du, geht die Reise hin? Mal so ganz grob im Markt. Wo siehst du Opportunitäten, wo du das Gefühl hast, das könnte was sein?
Ich glaube, ein ganz großes Fragezeichen auch bei vielen Kunden, was wir gerade merken, ist einfach diese Regulatorik. Also dieses ganze Thema, es gibt unzählige ja, Normen, nach denen man sich freiwillig teilweise zertifizieren lassen kann. VDS 10.000, ISO 27001 und T-Sachs und was es nicht alles gibt. Und dann kommt jetzt so ein bisschen der Gesetzgeber auch noch von der Seite, dass man es machen muss. Also, dass man sich mit Kritis beschäftigen muss. Da werden die Schwellwerte ja gefühlt auch jedes zweite, dritte Jahr weiter runtergesetzt, sodass immer mehr Versorger, Entsorger diese Schwellwerte reißen. NIS 2, teilweise Organisationen ab 50 Mitarbeitende oder 10 Millionen Euro Jahresumsatz sind dann betroffen. Diese Regulatorik trifft immer mehr Organisationen. Und teilweise gibt es dann auch Organisationen, zum Beispiel in der Entsorgung haben wir den einen oder anderen Kunden, die müssen sich dann nach 5 oder 6 verschiedenen Normen wirklich zertifizieren lassen, also gesetzlich. Dann haben wir sowas wie Umweltmanagement, Energiemanagement, Qualitätsmanagement, Informationssicherheitsmanagement. Und genau, ich will die Zuhörer nicht langweilen, nur da ist mir zum Beispiel jetzt aktuell, viel wird mit Tool-Unterstützung gemacht. Also es gibt ja Very Nice und Aterion und ich werde gar keine Werbung für die verschiedenen Tools machen, aber es gibt da ganz, ganz viele und es gibt noch keins, wo ich wirklich sagen würde, boah, das finde ich richtig, richtig gut. Gerade der IT-Grundschutz, der ist ja sehr umfangreich und sehr durchstrukturiert. Also da muss man mit dem IT-Grundschutz-Check und so, also sehr prozessuale Schritte durchführen. Und da ist eine Tool-Unterstützung total hilfreich. Auch für eine 27001, da, also eine Tool-Unterstützung für sowas wie ein Risikomanagement, wirklich gut. Also wenn das gut umgesetzt wird, gut gelebt wird, perfekt. Nur da in Zukunft diese ganzen unterschiedlichen Anforderungen wirklich pragmatisch in ein Tool, in einen Workflow zu mappen, zu integrieren. Ich glaube, da steckt viel Potenzial. Ich weiß aber auch nicht, ob man das gehoben kriegt. Weil also gerade nach der Corona-Zeit gab es so viele Neugründungen von irgendwelchen Tools, die das irgendwie schnell gemacht haben. Also wenn wir zu einem neuen Kunden kommen, ist die Wahrscheinlichkeit gar nicht so gering, dass er sagt, ja, wir haben hier schon mal angefangen, Hörnemann, mit dem und dem Tool und dass ich das Tool noch nie gehört habe. So, aber die funktionieren ja alle recht ähnlich, nur es gibt keins, was mich wirklich so umgehauen hat, dass ich sage, damit, das empfehle ich jetzt wirklich konkret für fast alle meine anderen Kunden, weil das wirklich hilfreich ist.
Das heißt, für alle Softwareersteller, die zuhören, da liegt auf jeden Fall eine Chance.
Potenziell, also ich glaube, es ist eine sehr schwierige Chance, also die Regulatorik einzufangen. Also ich will jetzt auch gar nicht gegen die ganzen Tools irgendwie haten oder sowas. Ich glaube, das ist wahnsinnig komplex und wahnsinnig schwierig. Und es gibt für einzelne Use Cases schon gute Tools. Also wenn man jetzt irgendwie sagt, ich will nur 27001 oder nur den Grundschutz machen, da findet man was und da findet man auch wirklich was Gutes. Nur ich glaube, dass diese Kombination immer größer wird. Also dieses Umweltmanagement und dann doch NIS 2 und dann hier doch wieder was aus der Kritisverordnung. Dadurch diese ganze Kombination, diesen unterschiedlichen Richtungen der Regulatorik, dass man da vielleicht an diesen Tools entweder Erweiterungen entwickeln kann oder vielleicht auch wirklich eine ganz neue Idee, wie man sowas aufbauen kann.
Ein Freund von mir, der Fabian, der ist auch sehr aktiv mit seinem Unternehmen mit ISO 27001 und wir tauschen uns unternehmerisch halt ab und dann mal aus. Und er hat auch gesagt, die Bude brennt. Die haben so viel Arbeit, weil eben, wie du schon sagst, die Regulatorik, die auch immer mehr im Dachbereich, aber auch international, denke ich, anzieht, spielt denen genauso wie euch letztlich auch mit den ganzen Pentests, die vielleicht Voraussetzungen sind für, wir haben es teilweise schon bei Versicherungen erlebt, ne? Das ist der Grundstein, dass es natürlich einen vorab proaktiven Check gibt, aber auch teilweise komplexere Pentests bei größeren Unternehmen, bevor die Versicherungen die onboarden. Also man merkt, dass man da auch von dem Markt einfach getrieben wird als Unternehmen. Ne? Ob man das jetzt gut oder schlecht findet, das sei jedem selbst überlassen. Das kann man, denke ich, mal individuell bewerten. Fakt ist, es sind halt nun mal die Marktbedingungen, die in diese Richtung drücken. Ne? Und ich denke mal, mit Europa und der EU generell, da wird uns die nächsten Jahrzehnte auch noch mehr erwarten. Dann letzte Frage und dann haben wir es für heute, nämlich: Wie sieht es denn jetzt bei dir persönlich die nächsten 5 Jahre bei Aware7 auf? Wo siehst du dich in 5 Jahren? Willst du bis dahin die komplette IT-Landschaft übernommen haben mit eurem Unternehmen oder willst du dich persönlich auch weiterentwickeln und eine weitere Rolle einnehmen?
Spannende Frage. Am liebsten würde ich in 5 Jahren genau am gleichen Platz sitzen und mit dir einen Podcast aufnehmen, Janosch.
Cool.
Termin können wir uns gleich im Kalender setzen.
Das ist ein Wort.
Nee, Spaß beiseite. Ich promoviere gerade. Die Promotion will ich auf jeden Fall eigentlich im nächsten halben Jahr abgeschlossen haben. Ist aber so ein persönliches Thema. Ansonsten will ich eigentlich mit der Firma und dem genau aktuellen Geschäftsführer, dem Chris, genau einfach weiter in die gleiche Richtung versuchen zu wachsen, wie wir es so in dem letzten Jahr jetzt getan haben. Also dass wir weiter Prozesse formen und dass wir dann ein ganz gesundes, ja je nach Definition kleines, mittelständisches Unternehmen sind. Genau, weiß ich nicht, 60, 70, 80 Mitarbeiter und einfach ein bisschen bekannter sind im Dachraum, primär in NRW, und dass wir da einfach uns darum kümmern können, dass die Informationssicherheit bei den Organisationen besser ist, weil, also ich glaube, der Bedarf ist wirklich groß, gerade so, wenn man Kritisunternehmen betreut, also einen Versorger oder einen Entsorger, wenn solche Organisationen lahmgelegt sind, dann ist es, klar, es ist irgendwie doof, weil dann vielleicht der Auftrag nicht funktioniert, aber das ist völlig zweitrangig, weil ich glaube, ein gutes Beispiel ist so die Siedlungsabfallentsorgung. Wenn eine Woche lang der Müll nicht abgeholt wird, dann haben wir ganz schön große Probleme. Also ich schätze, du hast das Buch Blackout auch gelesen von diesem Mark Ellsberg, heißt er, glaube ich.
Ich schreibe es mir auf die Liste, versprochen.
Oh, super Buch.
Okay.
Genau, da in diesem Buch, ich glaube, da gibt es sogar einen Film drüber, da wird auch beschrieben, dass, also irgendwie da waren so Stromzähler manipuliert und die haben dann auch dafür gesorgt, dass das ganze Netz zusammenbricht, und dann, wenn sowas wie der Müll nicht abgeholt wird oder Bezahlsysteme nicht funktionieren, Banken nicht funktionieren, dann haben wir hier in 1-2 Wochen ganz andere Probleme, als dass irgendwelche Rechnungen der US7 nicht bezahlt werden. Und ich glaube, da haben wir extremen Nachholbedarf in Deutschland bei vielen Kritisbetreibern, kleinen und mittelständischen Organisationen. Und da würden wir gerne einfach als Aware7 mit einer der Vorreiter sein, die dann, wenn eine Organisation merkt, wir haben hier Nachholbedarf, ich kenne da eine Organisation aus Gelsenkirchen, die sitzt im Wissenschaftspark und hat sich da Stückchen für Stückchen vergrößert, die können uns helfen. Und dass wir dann genau dafür unterstützen können, dass wir einfach ein bisschen besser digital sicher aufgestellt sind.
Mega, ich finde es sehr schön, dass ihr so einen Missionsgedanken habt, ne? Der über das rein Unternehmerische hinausgeht. Und das macht auch am Ende des Tages viele erfolgreiche Unternehmen aus, ne? Dass sie eben nicht dem Geld hinterherlaufen, weil das ist immer so ein bisschen, Geld kommt von ganz alleine, wenn du einen geilen Job machst und Mehrwert für Leute stiftest und in eurem Fall auch noch den Missionsgedanken dahinter habt, ich sag jetzt mal vorsichtig, Deutschland sicherer zu machen. Das bezieht sich vermutlich auch auf Österreich oder die Schweiz. Ihr werdet ja vermutlich auch Ländergrenzen übergreifend arbeiten. Gefällt mir sehr gut. Jan, jetzt haben wir flotte 45 Minuten gerockt. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Für alle, die zuhören, ich werde unten in den Shownotes noch ein paar Informationen zur Aware7 posten und auch Jans Profil hier vermutlich auf LinkedIn. Ist der beste Kanal, dich zu erreichen?
Ja, ist, glaube ich, das Einfachste.
Perfekt. Werde ich unten alles in die Shownotes packen. Merkt euch, wenn es ums Thema Pentest geht oder eben auch dahingehende Beratung, Live-Hacking, saugeil, echt zu empfehlen. Also wenn ihr mal eine Veranstaltung habt, wo jemand einen Lektor braucht, der richtig abliefert, behaltet den Jan im Hinterkopf. Und dann bedanken wir uns, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt, hier zuzuhören.
Danke für die warmen Worte, Janosch. Und danke an alle Zuhörer, danke für die Einladung. Und genau, ich freue mich auf die nächste Folge.